Es ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten. Wenn neue Küchen geliefert werden oder Möbel durch enge Treppenhäuser müssen, dann wünschen sich Menschen vor allem eines, Verlässlichkeit. Genau dafür wurde die Hansetransgruppe schon mal ausgezeichnet. Mein heutiger Gast zeichnet zusammen mit seinem Team für dieses Top-Ergebnis verantwortlich. Er ist Geschäftsführer der Hansetrans Möbeltransport GmbH. Davor hat er viele Jahre in der Food-Logistik gearbeitet. Wir sprechen also über Möbel, Umzüge, Food, alles Themen, die Menschen zusammenbringen. Ich freue mich, dass er uns heute mehr darüber erzählt, wie die Logistik das möglich macht. Herzlich willkommen, Martin Fenker.
Hallo, ja, vielen Dank. Hallo, Piragie. Vielen Dank für deine Einladung. Freut mich sehr.
Ja, schön, dass du hier im Logistikgeschichten-Podcast bist. Ich starte direkt mal mit der Frage, hast du ein Lieblingsmöbel?
Habe ich ein Lieblingsmöbel? In der Tat habe ich ein Lieblingsmöbel und das ist unsere Küche in der Tat. Mhm. Allerdings nicht die Küche an sich, sondern die gemütlichen Küchenmöbel, die da drin stehen, die Sitzmöbel und der Tisch, die habe ich in der Tat schon viele, viele Jahre, die begleiten mich und die sind, da fühle ich mich sehr wohl.
Mhm. Also ein Stück Leben und ein Stück Geschichte für dich.
Mhm. Absolut.
Und wenn ich jetzt den Logistiker in dir frage, wäre diese Küche für einen Umzug eher, sage ich mal, ein Traum fürs Handling oder ein Kopfzerbrechen?
Also ganz ehrlich, als wir in die Wohnung eingezogen sind, wo wir heute wohnen und dieser schwere Tisch drin steht in der Küche, da war ich noch Lebensmittellogistiker und da habe ich in der Tat, weil du weißt ja, als Lebensmittellogistiker oder als Spediteur, du hast immer die Gelegenheit, mit dem Bulli loszufahren. Und ich habe auch in der Vergangenheit bei meinen Freunden viel geholfen. Das war im Jahr 2012, als wir dort eingezogen sind. Da habe ich diesen schweren Pinientisch mit einem Freund damals zusammen hochgetragen. Und ich weiß also, was es bedeutet, so ein großes, kantiges Möbelstück, was fürchterlich schwer ist, durch so einen Treppenhaufen zu wuchten und ja, von daher ist das eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die mir jeden Tag eigentlich den Spiegel vor das Gesicht hält, was unsere Jungs da draußen leisten.
Ja, und damit sind wir auch direkt mitten in deiner, in eurer Welt, bei Hansetrans speziell hier ein Thema Möbeltransport. Kannst du uns ein Bild geben, also wofür steht Hansetrans, gerade der Bereich, den du verantwortest? Ja. Was können wir uns da vorstellen?
Also erst einmal vielleicht die Hansetrans Unternehmensgruppe. Unter dem Dach der Hansetrans Holding hat drei operative Sparten. Die Möbeltransport GmbH, die ich verantworten darf, ist eine davon. Eine andere Sparte ist der Gütertransport auf der letzten Meile. Und eine weitere Sparte ist der Stadtbote. Die befassen sich mit ja, Kurierservicen und besonderen Leistungen auf der letzten Meile. Ja, in der Möbeltransport GmbH, wir befassen uns auch hier mit der letzten Meile. Das ist etwas, was im Kern in der Hansetrans-Gruppe uns alle vereint, in unserer DNA ist. Das heißt, wir bringen neue Möbel zu den Endkunden, also das B2C-Geschäft. Und wir befassen uns im größten Stil mit Umzügen. Und der Bereich der Umzüge unterteilt sich nochmal in den Bereich der Privatumzüge und in den Bereich der Gewerbeumzüge.
Und wenn man sich so ein bisschen über euch informiert, da kommt immer wieder das Thema Verlässlichkeit, Vertrauen. Also gerade Privatkunden äußern sich da sehr, sehr positiv. Wie kriegt ihr das hin? Wie kriegt ihr hin, dass da so eine tolle Resonanz zustande kommt?
Ja, also das Thema Privatkunden nach über 30 Jahren in der Lebensmittellogistik, wo du ja zwischen Hersteller und Handel die Logistik betreibst, da habe ich nochmal einen komplett neuen Einblick bekommen bei Hansetrans, weil hier geht es um ja weit über 90% B2C-Lieferung und was die Kunden dort erwarten, ist das, was die Kunden mit unseren Kunden, weil wir sind in der Regel für den Möbelhändler tätig, vereinbart haben. Das sind die Dinge, die wir uns anschauen, den Leistungskatalog, wo wir dann sagen, hier müssen wir die entsprechenden Lösungen finden. Und das sind natürlich gerade im Zweimann-Handling, also das ist das sogenannte Zweimann-Handling, die Normöbel-Logistik auf der letzten Meile, das Thema, dass du termingerecht kommst, dass du dich beim Kunden, du kommst in eine Privatwohnung, das ist ja bei den Umzügen ähnlich so, dich dort dementsprechend aufführst, cool aufführst. Das klingt uns offensichtlich sehr gut.
Ja, sehr schön. Das heißt, wenn ich jetzt bei mir so zurückblicke, mein Vater ist irgendwann als Diplomat nach Deutschland gekommen und wir sind als Familie komplett von Kamerun nach Deutschland umgezogen. Das wäre so ein Projekt, da würdet ihr auch helfen können?
Auch ja, in jedem Fall. Mit der Transport-Krumpf, die in diesem Jahr mit der Möbeltransport verschmolzen ist, haben wir auch die Möglichkeit, Globus-umspannender Umzüge durchzuführen. Also wir sind dort weltweit tätig. Ab dem Standort Hamburg hier bedienen wir quasi ja rund um den Globus alle verschiedenen Märkte. Du kannst auch, wenn du möchtest, es muss nicht unbedingt Deutschland oder Europa berühren, du kannst auch mit uns im Zweifel von Indien nach Neuseeland umziehen, wenn es sein muss.
Ja, wie baut man so ein Netzwerk auf global? Also das ist ja, stelle ich mir schon als Herausforderung vor.
Ja gut, da gibt es Organisationen. Ich selber hatte in diesem Jahr die Möglichkeit, einem Summit einer solchen Organisation, der IAM, einmal beizuwohnen. Dort gab es in diesem Jahr eine Veranstaltung in New York, wo eben dieses Netzwerk an Dienstleistern, die sich dort auch zu gewissen Qualitätsstandards verpflichten, sich dann einmal zum Austausch treffen, was bewegt die Branche, wie können wir Dinge vielleicht noch verbessern oder ja, die Zusammenarbeit einfach stärken.
Ja, so und das heißt, da holt ihr euch dann auch Inspiration oder Ideen für Elemente, die ihr dann in den Service auch einbauen könnt. Tauscht man sich dann aus diesbezüglich dort?
Ja, das in dem Bereich gerade, jetzt sind wir ja in dem Bereich der Relocation. Also da kommt es häufig sehr vor, dass der Leistungskatalog durch die Relocator bestimmt werden. Das sind nicht selten Firmen, die zu den großen Corporates hingehen und sagen, hey, wir können das hier alles für euch aus einer Hand abbilden. Also ihr braucht euch um gar nichts zu machen. Das heißt dann zum Beispiel, der Relocator geht hin und ist quasi ein klassischer Dienstleister, 4PL, und bietet dann seinen Kunden wiederum an, und das sind in der Regel die großen Corporates, die großen Firmen, die großen Konzerne dieser Welt, dass wenn sie Mitarbeiter entsenden oder aus einem anderen Land zurückholen, solche Dinge wie Wohnung suchen, Kindergartenplätze suchen, Sprachschulen dabei unterstützen. Und du siehst, da ist der eigentliche Umzug nur ein Teil dieser Dienstleistung, die dort erbracht wird. Und da kommen wir dann als 3PL ins Spiel und übernehmen dann diesen einen Part daraus. Mhm. Und der ist auch sehr anspruchsvoll. Also ich habe mir das in diesem Jahr mal angeschaut. Es macht schon einen großen Unterschied, ob du eine Sendung im nationalen Bereich verpackst, wo du jetzt zum Beispiel ein LKW heute belädst und heute Nachmittag auslädst. Auch da gibt es natürlich einen hohen Anspruch an Sicherheit, an Verpackung. Nur stell dir mal vor, dieses Möbelstück oder diese Teller, dieses Geschirr, wenn das in einen Container geschaut wird und auf ein Containerschiff verladen wird und da diese ganzen, das sind andere Kräfte, die darauf einwirken. Da gibt es ein hohes Maß an Anforderungen, was die Verpackung angeht. Wir sprechen da von Überseeverpackung oder Exportverpackung. Mhm. Da haben wir geschulte Leute dafür, die sowas tun können und dann dementsprechend die Container schauen. Mhm.
Da kann ich mir vorstellen, dass es auch besondere Situationen gibt. Gibt es ein Projekt oder einen Auftrag, der dir so in Erinnerung geblieben ist, wo ihr besonders gefordert wart oder Ausnahmen machen durftet?
Ich überlege gerade, operativ bin ich jetzt seit diesem Jahr da drin. Also es sind viele spannende Geschichten, aber keine, die jetzt, wo ich jetzt sage, okay, das steht jetzt besonders heraus. Also dieser internationale Bereich ist wesentlich intensiver in der papiermäßigen Abfertigung, aber das sind jetzt keine besonderen Geschichten, die hier häufig sind. Natürlich kann auch mal ein Kraftfahrzeug dabei sein bei so einem Umzug. Ne? Da haben wir extra Verladerampen dafür, dass man so ein Kraftfahrzeug hier entladen kann. Mhm. Aber das ist in dem Business ist das üblich. Oder? Mhm.
Das heißt, ihr habt das schon so unter Kontrolle und alles so strukturiert, dass das für euch nicht mehr so aufregend ist, wie für den einzelnen Auftraggeber, der dann auch seine Sachen macht.
Das ist so.
Ja. Kommen wir mal zurück nach Deutschland. Da seid ihr auch bundesweit vertreten. Habt ihr überall Standorte. Warum braucht es denn diese verschiedenen Standorte?
Ja, gut, zum einen unsere Standorte. Wir wollen die Nähe zum Kunden haben. Wir wollen in der Nähe von unseren Kunden sein. Deswegen haben wir die Standorte. Wir haben im Neumöbelbereich im Wesentlichen zwei Bereiche, die wir abdecken. Das ist einmal der Bereich aus dem Umschlag, also Cross-Dock-Bereich, Begriffe wie Dropshipping heutzutage aus dem Online-Handel, die daraus resultieren. In Deutschland ist auch noch der stationäre Möbelbereich sehr groß. So, und du hast halt deine Teams, deine Unternehmer, deine Transportunternehmer, die für dich fahren und die wollen natürlich auch betreut werden. Die Kunden wollen betreut werden. Das ist ganz einfach der Grund, warum wir in der Nähe zu unseren Kunden auch in den Regionen ganz einfach sind. Mhm. Natürlich aus dem Netzwerkgedanken heraus, wir unterhalten dort Umschlagpunkte, um einfach dann auch in den Regionen auf der letzten Meile die Ware halt von dort auch distribuieren zu können. Das ist etwas, wo ich auch Zukunft, Wachstumschancen für unseren Markt sehe. Wir sind als Hansa Transmöbeltransport in einer Nische unterwegs. Da gibt es große Systemdienstleister, gibt es aber viele Kunden, die nicht in dieses System reinpassen oder rein wollen. Und da kommt die Hansa.
Was sind das für Vorstellungen oder Vorgaben, die dazu führen, dass die diese spezielle Dienstleistung von euch brauchen?
Sehr interessant finde ich zum Beispiel diese Me-Time, also zwischen der Platzierung eines Auftrags, also der Kunde kauft eine Ware, nehmen wir mal den Online-Handel als Beispiel, der Kunde kauft eine Ware und er wartet heute schon beim Auschecken im Warenkorb, dass der Liefertermin angezeigt wird, dass er dort schon einen Liefertermin wählen kann. Das ist eine Ausprägung zum Beispiel, mit denen unsere Kunden uns teilweise konfrontieren und sagen, hey, dafür müsst ihr uns Lösungen bieten. Ja, das heißt, du musst im Prinzip schon in die Zukunft schauen, dann wird diese Ware wahrscheinlich bei dir sein. Der Kunde ist aber auch in der Lage, das dementsprechend vorauszusagen, einzutakten in seine Supply Chain und wir dann dementsprechend unsere Kapazitäten steuern. Ne? Also wir fahren ja im ländlichen Bereich oder halt auch in den Innenstädten, müssen wir halt sehen, wie viele Stops schafft so ein LKW und welche Uhrzeiten können wir dazu sagen. Mhm. Heute gibt es Anforderungen, das kennst du sicherlich, Pelagie, wenn du etwas bestellst, was als Verbraucher die Erwartung, dass dir ein Dienstleister sagt, wann er in etwa bei dir eintreffen will, weil du möglicherweise gar nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben willst oder sicherstellen möchtest, dass da jemand kommt. Also geht es dort um Zeitfenster und die wollen natürlich eingehalten werden. Ne? Mhm. Das am Ende des Tages führt dazu, dass der Kunde zufrieden ist. Und das steckt schon also allein dahinter, wenn man nicht einfach nur Vorgaben macht. Wir sind an dem Tag da, wieder seit den ganzen Tag zu Hause. Da spielt sich also einiges im Hintergrund schon ab, um das eben so zu tun. Mhm. Wir müssen das ja natürlich auch dann paaren mit den Gegebenheiten, die wir finden. Also ich stelle mir jetzt gerade mal hier so vor, Hamburg, diese Stadtteile wie zum Beispiel Eimsbüttel oder Eppendorf, da sucht man einen Parkplatz für so einen 3,5 Tonner, der die Ware ausliefert. Ne? Und da kommen die ganzen Paketwagen dir noch entgegen. Und das sind so die Herausforderungen, mit denen wir da zu tun haben.
Stichwort Herausforderung. Du hast vorhin das Thema Zwei-Mann-Handling angesprochen. Was sind da die Herausforderungen? Also ich fange schon damit an, was sind die Profile, die ihr da sucht, um diesen Service zu erbringen?
Ja, stellen wir uns doch einfach mal vor, wir beide würden einen Sofa tragen. Kommen, bleiben wir mal bei dem Stadtteil Eppendorf, da gibt es viele Altbauwohnungen. Nicht alle, längst nicht alle verfügen über einen Fahrstuhl. Und stell dir mal vor, wir beide, jetzt nehmen wir nicht so ein großes Möbelstück, jetzt nehmen wir einfach nur mal vielleicht so einen Ohrensessel. Ja, und der Kunde hat den gekauft und der hat im Zweifel gar nicht darauf geachtet, ob er durch sein Treppenhaus passt. Und wir beide müssen jetzt aufpassen, dass wir weder das Möbelstück noch das Treppenhaus beschädigen. Mhm. Und dann können wir uns ja mal in die Augen gucken, wie wir uns fühlen, nachdem wir im dritten Stock waren. Und dann müssen wir auch beim nächsten Kunden noch die gute Laune haben. Also das sind schon Themen, da ziehen wir gut davor, wie die die Menschen, die das tun, am Ende des Tages diese Performance sehen. Ne?
Sind das, achtet ihr da auf bestimmte Fähigkeiten oder was sind das für Menschen, die sagen, auch das begeistert mich, da mache ich bei Hansetrans auch mit?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, also worauf achten wir? Wir achten natürlich dann auf Kontinuität. Wir achten darauf, dass die Leute, die Menschen vernünftige Rahmenbedingungen vorfinden, damit sie diesen Job auch weiterhin machen können. Und die Kontinuität ist, denke ich, da ein wichtiger Aspekt. Am Ende des Tages, wie immer im Berufsleben, es muss dir Spaß, es muss dir Freude bringen. Und es gibt diese Menschen, die das gerne tun. Und häufig honorieren es die Kunden halt auch nochmal auf die eine oder andere Weise. Ne? Also wir erleben es auch, dass Kunden hier anrufen und sagen, Mensch, ganz tolles Team und hat uns super gefreut und bitte sag denen das nochmal. Das sind dann natürlich Momente, da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Mhm.
Ja, das finde ich toll, dass die Menschen sich dann auch die Zeit nehmen und das Feedback auch weitergeben. Merke ich mir, dass ich das auch in Zukunft noch mehr mache.
Ja, das wäre sehr schön.
Ja, so, die Menschen sind wichtig. Und dann die Systeme, nehme ich an. Vielleicht Technologie dahinter.
Ja.
Was darf man sich da vorstellen?
Ja. Da muss ich sagen, nach über 30 Jahren Lebensmittel-Food-Logistik, wo es ja gerade in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren starke Veränderungen gegeben hat, im Sinne von einheitlichen Prozessen. Ich kenne da einfach mal den GS1-Standards, die da geschaffen wurden. Das sind Themen, die vermisse ich in weiten Teilen in der Möbellogistik. Also da gibt es wenige Standards, da gibt es viele Systembrüche und das ist einfach eine Herausforderung für den Dienstleister auf der letzten Meile. Dieses schwierige Geschäft musst du heutzutage im Wettbewerb natürlich auch irgendwo von deinen Prozessen her beherrschbar machen. Das heißt, Digitalisierung muss Einzug halten, hält Einzug. Da haben wir eine ganze Menge getan. Wir haben tolle Leute in dem Bereich der Prozessentwicklung. Wir sind gerade im Begriff, ein neues Transportmanagementsystem zu implementieren. Wir stehen also kurz vor Go Live. Mhm. Das kann ich hier sagen. Und wir haben noch, der Ideenspeicher ist noch sehr, sehr voll. So dass wir wirklich auf ein ganz spannendes 2026 gucken, um da noch weiter voranzukommen. Also wirklich, da wird es einige Schübe unsererseits geben, die spürbare Verbesserungen bringen können. Mhm. Sowohl für unsere Kunden natürlich im Erlebnis der Emotion. Information ist am Ende des Tages natürlich auch eine Dienstleistung, diese Information bereitzustellen. Und natürlich auch am Ende des Tages zu unseren Mitarbeitenden, die heute in dieser Industrie arbeiten, wo es wenige Standards gibt. Das führt dazu, ich habe hier mal so einen flapsigen Satz geprägt, bei uns arbeiten noch relativ viele Manuals. Das soll einfach darauf hinweisen, dass viele Prozesse ganz manuell sind. Und wie gesagt. Mhm. Die Ideenspeicher ist voll, die Umsetzung voll.
Mhm. Okay, das heißt, du siehst da noch viel Potenzial. Seid ihr in diesem mit diesem Schritt in eurer Branche, gehört ihr dann zu denjenigen, die das dann antreiben? Also wie ist die Branche dann generell aufgestellt?
Ja, ich schaue da nicht so viel auf unsere Marktbegleiter in dem Bereich der letzten Meile. Sicherlich hört man das ein oder andere. Ich bin mehr bei den Kunden, was wir auch brauchen. Unsere Kunden, was brauchen wir für unseren Prozess, für diesen Order-to-Cash-Prozess. In Summe wünsche ich mir natürlich, dass die gesamte Industrie, das gesamte Genre an der Stelle End-to-End-Prozesse unterstützen würde. Das geht ja bei der Versorgung von Neumöbel, also vom Produzenten bis hin zum Zentrallager. Da beginnt das ja, ne? Also bis es beim Handel ist und dann der Handel Informationen auf die letzte Meile weiterleitet. Ich bin davon überzeugt, dass sich da in den nächsten Jahren was tun wird. Es gibt dort auch, gibt auch Gruppierungen, die sich darum kümmern. Bislang ist das, was ich da sehe, das Zählbare ist recht wenig, aber ich denke, dass die Branche da in Summe daran arbeiten wird.
Wir sind ja auch in der KI-Zeit angekommen. Ja. Ist das ein Thema, was dann für euch auch 26 auf dem Programm steht?
Also das Thema KI musst du natürlich heutzutage in irgendeiner Form spielen. Und ich sage jetzt in irgendeiner Form ganz konkrete Ansätze. Das wird sicherlich, werden wir, wenn wir in den Ideenstreiter gehen, wo wir Themen drin haben, die wir umsetzen wollen, können wir dann sicherlich an der einen oder anderen Stelle schauen, inwieweit gibt es hier KI-Lösungen. Das werden wir ja, das werden wir ganz sicher tun. Ne? Aber jetzt konkret, dass wir ein KI-Projekt in 2026 haben, davon kann ich heute nicht berichten. Ich kann dir gleichwohl sagen, dass wir im täglichen Arbeiten natürlich hier mit Copilot-Lösungen zum Beispiel an irgendwelchen Themen arbeiten, sei es an Zahlen, Daten, Fakten oder ja, aber das ist das übliche, so ich sag mal, das große, breite Anwenderbusiness, wenn es in Richtung Prozesse geht oder so, dann wird das sicherlich Einzug halten. Ich denke da zum Beispiel an Tourenplanung. Ja? Mhm. Aber ganz konkret, dass ich dir jetzt hier ein konkretes KI-Projekt für 2026 nennen könnte. Mhm. Das
ist, oh. Ja, ich finde interessant, dass du sagst, dass das eine ist ja schon selbstverständlich, dass wir für unsere Arbeitsprozesse, also unsere eigene interne Prozesse, KI natürlich nutzen. Es ist noch nicht für jeden so natürlich. Ne? Also ich finde das schon interessant, dass du sagst, klar, natürlich haben wir das schon gemacht und setzen das für uns ein und dann ist der nächste Schritt, das in die Prozesse auch in Richtung Kunden umzusetzen.
Ja.
Ja. Jetzt, wenn wir uns vorstellen, junger Mensch, 23, überlegt sich, in die Logistik einzusteigen, vielleicht ähnlich wie du, Karriere da zu machen, was für Hinweise würdest du jetzt mitgeben und sagen, das sind Gründe, warum du auf jeden Fall hier einsteigen solltest in diese Branche und darauf ist zu achten?
Ja, ich meine, wir sehen die Bedeutung der Logistik, wir erleben das eigentlich jeden Tag, wenn wir durch die Lande fahren, wenn wir über die Autobahn fahren. Mir ist das gerade am Wochenende noch passiert. Ich war in der alten Heimat Ostwestfalen zu Besuch. Und du siehst, egal ob du die A7 fährst oder die U1 siehst, du siehst so viele Logistikhallen, die im Laufe der Zeit dort entstanden sind. Wir hatten gestern tatsächlich hier im Wochenauftakt-Meeting mit unserem Team, haben wir tatsächlich kurzweilig darüber gesprochen. Da sind nämlich genauso junge Menschen, ich gesagt habe, ihr kennt das vielleicht gar nicht. Also wenn du früher die A7 gefahren bist, dann war in Bad Fallingbostel so eine große Logistikanlage, die steht da immer noch. Ja, aber es passiert so viel an den Autobahnen und das zeigt ja ganz deutlich irgendwo, dass die Dinge sich verändern. Und ich spreche jetzt gar nicht von den Anlagen, die Amazon überall baut, sondern auch die anderen Logistikanlagen. Also die Logistik, die Bedeutung wird weiterhin sehr hoch sein. Und von daher ist das eine Branche, wo junge Menschen sich immer eine Zukunft finden. Ne?
Hm. Wie war es denn bei dir? Wie bist du denn damals in die Logistik gekommen?
Ja, in der Tat, wenn man so zurückblickt, ich habe mit im Zeitalter von 16 Jahren meine Ausbildung begonnen damals. Mein Vater war mein Vorbild, ganz klar. Ne? Der war auch in der Branche und der hat mich natürlich inspiriert, einfach weil ich gesehen habe, so wenn er davon erzählte, wie sehr er dafür gestanden hat, wie sehr er dafür gebrannt hat, das habe ich einfach gemerkt. Und dann war für mich klar irgendwo, dass da muss was Tolles dran sein, das musst du erfahren, du musst es herausfinden, was das ist. Ne? Teilweise, wenn ich hier mit Kollegen spreche, erzähle ich nochmal so, wenn wir einen Jour-Fix halten oder so ein Montags-, so ein Wochenauftakt-Meeting, erzähle ich immer gerne eine Geschichte. Bei meinem Vater war es damals so, die hatten dann ihre Arbeitswoche vom Montag bis Freitag und da hat man sich samstags getroffen. In der alten Zeit hat man sich samstags im Kreise einiger Kollegen getroffen in der Firma. Da gab es eine Kanne Kaffee auf dem Tisch, dann wurde erzählt. Da wurde sich quasi über die vergangene Woche ausgetauscht und über große Themen gesprochen. Und da wurde ein Ausblick in die kommende Woche wahrscheinlich gehalten. Das finde ich, sind spannende Entwicklungen, wenn man so zurückblickt, wie das in der alten Zeit war. Ne? Also wie gesagt, mit 16 habe ich angefangen. Und bin jetzt im nächsten Jahr werden es 40 Jahre, dass ich in dieser Branche bin, ohne Unterbrechung. Und ich habe es zu keinem Tag bereut. Mhm. Ich mache es gerne. Ich fühle mich wohl in dieser Welt und ich denke, das ist das, worauf es ankommt, dass du gerne zur Arbeit gehst, dass du Spaß an deinem Job hast. Und der Boris Trundl hat ja mal gesagt, mit Herz, Hand und Verstand. So, das sind die Dinge, die, wo ich sage, wenn du das so verinnerlichst, mit Herz und Hand, wenn du da Spaß dran hast, dann ist das dein Ding.
40 Jahre Inspiration über deinen Vater zum Start. Gab es andere Menschen auf deinem Weg, die diese Begeisterung auch nochmal verstärkt geprägt haben?
Ja, natürlich waren das Menschen in meinem Umfeld, die ich jetzt hier vielleicht nicht namentlich nenne, aber da waren natürlich viele Menschen dabei, die mich absolut inspiriert haben und die mit denen ich mich auch viel ausgetauscht habe. Das war mir wichtig und das sage ich den Menschen auch heute. Tauscht euch aus, sucht euch jemanden, mit dem ihr euch unterhaltet, sucht euch einen Sparringspartner. Wichtig ist immer, dass du siehst, wenn du ein Ziel hast, wie du das Ziel verfolgst. Das sind die Tipps, die ich den Leuten heute mitgebe. Und dann fragen die mich ganz oft, was war denn dein Ziel? Und dann sage ich tatsächlich, ich hätte jetzt nicht irgendwie zum Ziel, ich habe damals kein Ziel definiert, wo ich sage, ich möchte eines Tages mal Niederlassungsleiter oder Landesgeschäftsführer einer Gesellschaft sein oder Geschäftsführer einer GmbH. Das sind Dinge, die haben sich einfach so ergeben. Aber so der Weg dahin, ich habe den klassischen operativen Weg eingeschlagen. Nach meiner Ausbildung habe ich 2 Jahre in so einer Gruppe, heute würde man Taskforce sagen, damals gab es einen altmodischen Namen dafür, bin durch ganz Deutschland gefahren, wir haben Arbeitseinsätze gefahren, wir haben geholfen, wenn irgendwo Engpässe waren, wir haben Audits durchgeführt. Das waren einfach ganz spannende Zeiten und da hast du nochmal diese ganze Industrie, dieses ganze Genre wirklich von ganz, ganz nah empfangen in allen Facetten. Und das ist das, wo ich heute sage, das hat mich geprägt und das sind die Dinge, die ich gerne mache. Ich behaupte, dass ich da was von verstehe und deswegen mache ich es gerne.
Was war der Name für die Taskforce?
Der Name für die Taskforce war Revisions- und Eingreifgruppe.
Oh, wow. Ja.
Revisions- und Eingreifgruppe. War so am schwarzen Brett, war ein Aushang. So auf der Kirmes, auf dem Jahrmarkt würde man sagen, junge Leute zum Mitreisen, so ganz so chance stand nicht, aber ich habe mich da angesprochen gefühlt. Direkt nach der Ausbildung habe ich tatsächlich einige Monate oder über ein Jahr in der Finanzbuchhaltung verbracht im Anschluss. Was auch sicherlich nicht geschadet hat, aber dann hat sich wieder rausgezogen und dann ging es durch die Niederlassung der großen Firma damals.
Ja, ja. Also der Name hat auf jeden Fall den Verdienst der Klarheit, ne? Dann weiß man, was einen erwartet.
Ja, das ist so.
Sehr gut. So, und dann hast du nach deinem Start, nach der Ausbildung, bist du dann in die Lebensmittellogistik gegangen, richtig?
Genau.
Und zwar bist du da auch ziemlich lange geblieben.
Ja, also wie gesagt, deutlich über 30 Jahre, 32, 33 Jahre fast in der Lebensmittellogistik. Ich habe mich räumlich verändert, das ist auch etwas, wo ich heute die jungen Menschen inspiriere dazu, seid bereit und wollen nichts zu verändern. Bin damals aus der Niederlassung in Ostwestfalen in Versmold nach Hannover gegangen, nach Bunsdorf. Und von da aus ging es dann weiter. Da nach Bunsdorf kam meine Zeit das erste Mal außerhalb von Deutschland, wo ich 4 Jahre lang in Schweden die operativen Geschicke der Niederlassung oder der Landesgesellschaft dort.
Schweden, wie war es für dich damals, dieser Wechsel? Was war da anders als in Deutschland?
Ja, also erstens war ganz anders, dass du jemand, der die Organisation in Deutschland kennt, in ein anderes Land kommt, wo natürlich irgendwo andere Abläufe sind, andere Menschen, natürlich andere Kulturen. Ja, und ganz nebenbei auch eine andere Sprache. Ja, und ich habe damals nochmal mein Schulenglisch und das Englisch, was man so unter der Dusche gesungen hat, ein bisschen verbessert in so einem Intensiv-Englisch-Kurs und bin dann damit Englisch angefangen, habe aber schnell gesehen und schnell gemerkt, und das ist auch mein Anspruch, wenn du dich dort integrieren möchtest, wenn du ein Teil von der Gruppe werden möchtest, von den Menschen oder von dem Team, dann ist es einfach, finde ich, sehr respektvoll, wenn man sich anstrengt, Sprache zu lernen. Das habe ich dann getan. Ich bin dann abends noch die Schulbank gedrückt, bin in der Volkshochschule gewesen und habe dann die schwedische Sprache so gut erlernt, dass ich mich sowohl mit den Kollegen, aber später als auch mit Kunden und Partnern tatsächlich in Wort verständigen konnte.
Oh, Wahnsinn. Also, und das hast du in welcher Zeit dann machen können? Wie viele Monate?
Das kann ich dir gar nicht heute so genau sagen, aber ich glaube, das ging relativ fix. Also die Schweden sind da auch sehr offen. Also ich erinnere mich an einen Termin beim Kunden, das war sogar kein ganz einfacher Termin, da musste ein Problem aus dem Weg geräumt werden. Und dann habe ich so meinen Einleitungssatz auf Schwedisch gesagt, dass ich Martin Fenke heiße und ein bisschen Schwedisch spreche, aber dass ich jetzt gerne ins Englische wechseln würde. Und ich weiß so, dass der Gespräch kam und dann hat er gesagt, nee, Martin, mach mal weiter, das ist gut, das läuft. So, und also die Menschen dort von ihrer Art und Weise, die brechen das Eis schon für dich. Und ja, das war eine tolle Erfahrung. Ja.
Was nimmst du so aus dieser Zeit mit, zusätzlich zur Sprache?
Ja, dass du als Fremder gekommen bist und als Freund gegangen bist, ne? Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen.
Ja,
Ja.
spannend. So, du sagst 30, über 30 Jahre in der Lebensmittellogistik und das in einer Unternehmensgruppe.
Ja.
Was machen 30 Jahre mit einem in der gleichen Organisation?
Also, ich hatte ja in den 30 Jahren dankenswerterweise die Möglichkeit, viele Facetten des Unternehmens kennenzulernen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das hat sich für mich nicht so angefühlt. Na klar ist da immer der Anker. Na klar sind da immer die Menschen. Viele von denen kennst du über Jahre. Die Menschen kennen dich. Das macht es natürlich in Summe einfacher, auch wenn man woanders hingeht. In einem anderen Teil von Deutschland, in eine andere Landesgesellschaft, in eine andere Aufgabe. Kommst aber immer wieder auf neue Menschen, auf andere Länder, auf andere Gegebenheiten, auf andere Strukturen. Das war wahnsinnig spannend. Und das ist einfach das Tolle an so einem Unternehmen, dass du einfach dort die Möglichkeit hast. Wenn Menschen mich heute fragen, die mich hier kennenlernen, sagen, wie konntest du nur? Ich sage, ich musste ja nicht. Ich konnte ja alles das, die Facetten, die ihr sucht, in diesem einen Unternehmen eben durfte ich dort erleben. Ja. Da gehört natürlich zum einen zu, dass man die Chance bekommt, da gehört aber auch zum anderen dazu, dass man diese Bereitschaft hat und diesen Willen, das zu tun und die Bereitschaft zu der Veränderung. Und ja, die waren es dann letztlich auch, Pinagin, nach über 30 Jahren, die mich dann dazu bewogen haben, ich bin 17 Jahre lang unterwegs gewesen. Also die letzten 17 Jahre in der Unternehmensgruppe, die Hälfte der Zeit war ich unterwegs. Mit anderen Worten, ich habe nicht dort gearbeitet, wo mein Lebensmittelpunkt war. Und das hat natürlich dann auch eine Spur an mir hinterlassen in meinem privaten Bereich, wo ich dann gesagt habe, ich suche jetzt einen Heimathafen. Und das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung. Ich bin seit nach Ende der Zeit in Schweden, also so 2008, 2009 Wahlhamburger geworden, oder wie ich manchmal flapsig sage, Hobby Hanseat, das ist hier meine neue Heimat.
Ja, also Hamburg kann ich gut nachvollziehen, dass man sich da auch wohlfühlt. Ich auch immer wieder gerne. Und zum Thema Logistik auf jeden Fall ein spannender Standort.
Ja.
Das heißt, so Lebensmittellogistik jetzt in der Möbellogistik, Umzugslogistik. Siehst du da Ähnlichkeit beziehungsweise eine Konstante in beiden Welten?
Ja, in der Tat. Also vielleicht nochmal, als ich mich mit dem Wechsel befasst habe oder als der Wechsel feststand, war das erstmal gedanklich habe ich das gar nicht so nah an mich rangelassen, was das mich da erwartet. Natürlich habe ich mich kundig gemacht, natürlich habe ich darüber gelesen, mich informiert. Dann war aber erst auf den letzten Metern, bevor es hier am 1.10.2018 losging, mich intensiv damit befasst. Und ich glaube, das war ganz gut, weil du zwischenzeitlich Jobs, wenn du einmal über 30 Jahre in einem Unternehmen warst, auch mal ein bisschen Zeit brauchst für dich, um das zu resetten, deine Gedanken einmal da zu resetten, um auch wirklich neu anfangen zu können. Und das in der Tat im Kern, ich habe das relativ schnell kennengelernt hier, das Unternehmen. Und wir haben sehr viele Gespräche geführt, was mir sehr wichtig war, die Menschen hier kennenzulernen. Hansa-Trans gehört, ist ein Familienbesitz, also gehört zu einer Familie Menschen, mit denen man reden kann, mit denen ich mich sehr intensiv ausgetauscht habe und wo wir eine klare Erwartungshaltung kommuniziert haben. Und bin also hier rein in dieses Unternehmen und habe erst einmal alles aufgesucht. Ich wollte mich nicht von irgendwelchen Themen im Vorfeld beeinflussen lassen. Ich habe mir das Unternehmen angeschaut, den durch die Lande gefahren. Ich habe mir die NIRA so angeschaut. Ich habe mir die Prozesse angeschaut. Ich habe mit den Kunden gesprochen. Ich habe mir dann ein Bild gemacht. Und dieses Bild habe ich dann mit den Eigentümern verglichen, weil mir wichtig war, es war ja etwas Neues. Du kommst in ein neues Unternehmen. In dem anderen Unternehmen, in der Unternehmensgruppe kannte man mich. Hier kommst du in ein neues Unternehmen. Und mir war erst einmal wichtig, dass du dort einen Abgleich machst zwischen deiner Wahrnehmung und was die Menschen denken, die das Unternehmen gehört. Das ist ganz hilfreich an der Stelle. Und das haben wir dann getan. Das war gut. Das würde ich immer wieder so machen.
Also, das heißt, 30 Jahre, die sich nicht wie 30 Jahre angefühlt haben.
Ja, in der Tat.
Und dann quasi einen neuen Hafen gefunden.
Ja. Um nochmal die Frage konkreter zu beantworten, die Dinge am Ende des Tages sind im Kern identisch. So, natürlich hast du unterschiedliche Ausprägungen. In der Lebensmittellogistik hast du es mit Kühlware zu tun, auch mit Termingut. In Skandinavien hatten wir teils eine Ausprägung mit Frischfisch und so hast du produktgruppenabhängige Spezifikationen. In der Möbellogistik würde ich sagen, die höchste Komplexität ist die Küchenmontage. Ja, also da geht es nicht nur darum, die Küche auszuliefern, sondern wir bieten auch Montagen an. Und das sind einfach neue Themen. Und wenn man keine Berührungsängste hat, wenn man Spaß daran hat, neue Dinge kennenzulernen, wie es mir ergangen ist, dann beschäftigt man sich damit. Und den Kern hast du einen Kunden, du hast einen Transport, du hast eine Value-Added Services hinten dran oder mittendrin. Im Kern sind die Dinge gleich. Du hast mit Menschen zu tun und ich glaube, am Ende des Tages, um es ganz einfach zu sagen, die Dinge müssen immer noch gemacht werden.
Ja, also quasi Logistik, der rote Faden in beiden Welten für dich. Und wenn du jetzt so drauf schaust, was würdest du sagen, wie geht's weiter in der Logistikbranche? Also nicht nur in der Möbellogistik, sondern generell. Was siehst du für Zukunftstrends?
Sehr gut, erstmal haben wir im Moment schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die und sicherlich befassen wir uns auch hier mit der Zukunft natürlich, in Form, dass wir einfach uns strategisch aufstellen, das heißt in die Zukunft schauen, wie wird sich die Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach verändern, wie müsst ihr uns als Unternehmen darauf einstellen. Im Jetzt, Hier und Heute haben wir sicherlich damit zu tun, dass wir ja schwierige äußere Rahmenbedingungen haben, was das wirtschaftliche Aspekt angeht. Ich sage immer hier im Betrieb, B2C heißt, wir liefern Kundenkommissionen aus, wir liefern Ware, die der Kunde, der Mensch, der Privathaushalt gekauft hat. Deswegen im Vergleich zu dem B2B-Business sage ich, hier hängt quasi direkt am Portemonnaie der Bevölkerung. Also wenn weniger gekauft wird, merken wir das hier als allererste. Das ist jetzt kein Trend im Sinne von Strategie, aber das ist einfach ein Umstand, mit dem wir natürlich umgehen müssen. Was die Strategie angeht, denke ich, dass daraus verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen, jetzt habe ich auf einer hohen Flughöhe einen Begriff zu wählen, daraus resultieren werden. Wir sehen es auf allen Seiten, wir sehen es auf der Seite der Hersteller, der Händler vor allen Dingen, wir sehen es auf der Seite der Anbieter. Das ist einfach, diese Umstände werden diesen Trend verstärken oder vielleicht sogar beschleunigen. Und dann denke ich mal, und das haben wir gesehen, ich selber bin seit Corona, habe ich mein Online-Kaufverhalten um mehrere 100% gesteigert. Das habe ich vorher so gut wie gar nicht gemacht. Und das ist auch ein Thema in der Möbelbranche, dem Online-Handel. Und das ist etwas, wo wir uns dann dementsprechend auch mit unserem Netzwerk, mit unserem Niederlassungsnetzwerk aufstellen, um dort eine gute Rolle spielen zu können.
Das heißt, Logistik wird nach wie vor gebraucht. Die Waren müssen ja irgendwie von hier nach dort kommen. Aber du siehst da eine Veränderung in der Art und Weise und auch dieses Stichwort offline, online.
Das ist so. Früher in der Lebensmittellogistik haben wir gesagt, gegessen wird immer. Ja. Da habe ich mich ja oft gewundert, die riesengroßen Mengen, die wir da transportiert haben an Lebensmittel. Gut, da weißt du immer noch, da sind Menschen am anderen Ende, die verzehren diese Waren, also die verspeisen diese Waren. Im Möbelbereich bin ich doch positiv erstaunt, wie viel Ware da tatsächlich gekauft wird, weil, weiß nicht, wie oft hast du dir, frag ich mal selber, wie oft hast du dir eine neue Küche gekauft oder wie oft ist das Sofa, wie oft hast du dir ein neues Sofa gekauft, das sind ja Dinge, aber wir sind nun mal eine große Volkswirtschaft, hier leben viele Menschen und deswegen ist dieser Markt auch groß. Und wenn es jetzt mal Kaufzurückhaltung gibt oder es gibt Verschiebung im Konsumverhalten durch Corona, weil da haben wir eine deutliche Belebung tatsächlich. Also während bzw. kurz nach Corona, die ausgefallene Kreuzfahrt. Das Geld war da, die Kreuzfahrt konnte nicht stattfinden. Die Menschen haben vielleicht gesagt, okay, ja, wir kaufen uns jetzt eine neue Küche, wir leisten uns das jetzt, weil wir haben das Geld und Kreuzfahrt fällt aus. Und das war ein Trend und das sind natürlich am Ende des Tages vorgezogene Kreuzfahrt. So. Die Leute, die vor 4 Jahren eine Küche gekauft haben, vor 5 Jahren, die kaufen heute nicht schon wieder. Aber alles in allem ist es auch wirklich ein großer Markt. Einer unserer Kunden hat mal einen Satz gesagt, den finde ich sehr inspirieren, wenngleich man eine Menge dafür tun muss. Der hat nämlich gesagt, wenn der Kuchen kleiner wird, dann muss unser Stück eben größer werden. Und wenn natürlich alle so denken, dann ist auch klar, wohin das führt. Du musst halt die richtigen Antworten darauf finden und da bin ich über Dinge, dass dir das uns gelingt. Weil es einfach auch um Diversifizierung geht. Ne? Also wenn der Kunde fragt, was die denn an, sagt, ja, wir haben hier einen Standard, aber was brauchst du denn? Das ist immer die Frage. Ne? Also du musst, wenn wir in der Nische unterwegs sind, auch verletzte Mal, musst du zuhören, was der Kunde braucht und dann sehen, wie du diese Lösung vernünftig anbieten kannst.
Ja, und selbst wenn die neue Küche vielleicht ein bisschen wartet, vielleicht kann der Umzug halt nicht warten. Ich habe so eine Zahl gelesen, 22.000 Menschen ziehen täglich in Deutschland um. Das ist eine Menge. Dann freut man sich dann auch über Unterstützung, weil ganz alleine umziehen ist auch nicht so einfach.
In der Tat, und dennoch, ich habe mich, als ich in der Industrie hier neu war, mit Studien dazu, die es dazu gibt, befasst von Urhebern, die wissen müssen, was da draußen los ist, denn da ist auch das Meldewesen zusammen, das sind Studien, die kann man einsehen. Und tatsächlich ist es so, dass gerade im privaten Umzugsbereich, also der Umzug von privaten Haushalten, man sagt, bis zu 80% aller Umzüge sind die sogenannten Helferumzüge. Also, die ich damals auch gemacht habe, ja, in der alten Heimat, ja, und nur 20% kommen wirklich auf den Markt und werden den Umzugsdienstleister angeboten. Und der Rest ist, das sagen wir immer, ein Leihbulli, ein Kiste Bier und eine lose Bockbürstchen für die Freunde, die da helfen. Ne?
Ja, sehr, sehr spannend. Dann bin ich über den Durchschnitt, weil von meinen 14 Umzügen sind, glaube ich, fast alle nicht alleine möglich gewesen. Insofern sehr, sehr interessant. Und vielleicht, wer weiß, nach diesem Podcast wird sich der eine oder andere vielleicht erkundigen, wie man es mit euch dann organisieren kann. Ja, Martin, wir kommen so langsam zum Schluss. Gibt es etwas, als du gerne beantwortet hättest, was ich nicht gefragt habe?
Nein, ich denke, wir haben den Großbereich, wir sind bei der Ausbildung angefangen, sind hinten bei Umzügen angekommen. Ist alles klein. Mhm.
Prima.
Ja.
Martin, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt, in vielen Jahren der Logistik, über Food, über Möbel, über Umzüge und vieles, was noch zu kommen ist. Und ich wünsche vielen jungen Menschen, dass sie dir begegnen können und sich auch inspirieren lassen können und auch ein paar Geschichten aus der Vergangenheit auch hören, damit sie vergleichen, wie Logistik früher war und wie sie heute ist. Danke, dass du hier warst. Für die, die dich kontaktieren möchten, wie machen sie das am besten?
Ja, die mich kontaktieren möchten. Einmal gibt es das LinkedIn-Profil. Andererseits hier in der Firma Martin Fenker, martin.fenker@hansetrans.de ist mein Firma-Account. Ansonsten gerne über LinkedIn.
Super. Vielen Dank, Martin.
Danke dir, Felicie.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.